Börsenradio Network AG. Der Kommentar.
Mein Name ist Michael Reuß von der Vermögensverwaltung Huber Reuß und Kollegen aus München.
Wo stehen wir ganz aktuell an den Börsen? Nachdem sich Europas Aktienindizes gestern mehrheitlich fest präsentiert hatten, konnten später auch die Kurse an den US-Börsen im Wesentlichen weiter anziehen und die entsprechenden Leitindizes in Schlagdistanz zu den Rekorden schließen. Okay, Stand jetzt. Wo stehen wir denn im Mai, im Juni? Was sagt Ihnen so ein bisschen Ihr Bauchgefühl? Was sagen Ihnen Ihre Analysen, wie es an den Börsen weitergehen wird?
Na gut, da muss man, denke ich mal, das ganz große Bild sich ein bisschen anschauen. Das ganz große Bild ist natürlich, dass die Inflation jetzt zunehmend durchschlägt. Das wird sukzessive für Verunsicherung sorgen und wird die Ängste bezüglich Zinsanstiegen nähren. Wir glauben, dass die Inflationsängste nur temporär sind. Also wir sehen definitiv einen Inflationsblub. Da muss man auch kein großer Prophet sein.
Hätten Sie ein Beispiel dafür?
Ja, wenn Sie nur die Baustoffpreise nehmen als Beispiel, die Rohstoffpreise, Kupfer ist auf einem 10-Jahres-Hoch, Holzpreise schießen durch die Decke. Das hängt natürlich damit zusammen, dass einerseits eine aufgestaute Nachfrage ist und ein verkürztes Angebot, das beides durch Corona bedingt ist. Also als Beispiel, die Leute konnten nicht in den Urlaub fahren, sitzen zu Hause und kommen dann auf die Idee, dass wir auch ihr Eigenheim wieder mal sanieren, renovieren könnten. Und das kommt natürlich dann geballt. Genauso gut sind die Lieferketten unterbrochen gewesen durch Werksstilllegungen, dann auch noch durch den Suezkanal, der mal verstopft war. Das trifft aufeinander und das muss erst gelöst werden. Allerdings ist die Verschuldung weltweit relativ hoch, so dass die Welt auch höhere Zinsen gar nicht vertragen kann und verkraften kann. Und deswegen ist dieses Zinsänderungsrisiko einer eklatant steigenden Zinsen, das sehen wir derzeit nicht. Ich kann das nicht erkennen. Wir werden dort aber Unsicherheiten sehen. Und um auf den Aktienmarkt zurückzukommen, also es würde mich sehr wundern, wenn wir nicht über den Sommer größere Schwankungen und Verwerfungen sehen. Aber in der Tendenz fehlen die Alternativen nach wie vor zu qualitativ hochwertigen Aktien. Und dazu ist auch dann die Bewertung nicht zu teuer. Ich meine, es gibt sicherlich Bereiche, da hat man schon sehr ambitionierte Bewertungen, aber viele Bereiche, klassische konservative Aktien, die sind nach wie vor im Verhältnis zu allen anderen Vermögensklassen nicht teuer.
Was ist denn Ihre beste Aktie im Depot, wo Sie dachten, na hoppala, das überrascht mich jetzt wirklich? Ich bin positiv überrascht. Gibt's sowas?
Na, was mich positiv überrascht, die ich leider nicht im Depot habe, das ist die Volkswagen-Aktie. Die ist dieses Jahr mit plus 50 eine der besten deutschen Aktien, wenn nicht, glaube ich, sogar die beste deutsche Aktie. Was mich persönlich überrascht hat, ist dieser schnelle Anstieg der Alphabet als Beispiel, eine der besten Technologieaktien in meinen Augen, die letztes Jahr dafür relativ wenig gemacht hat und die dieses Jahr überraschend doch relativ stark angezogen hat. Aber so gibt es links und rechts einige Bereiche, wo es halt unternehmensspezifische Entwicklungen gibt, die dann eine Neubewertung sich anbieten, wie jetzt beispielsweise Volkswagen, die der Markt auf einmal anders sieht.
Dann können wir ja über die Zukunft reden. Bleiben wir dann gleich bei den Autos. Was mich positiv überrascht hat, war zum Beispiel BMW. Also sie hatten ja super Quartalszahlen vorgelegt, Rekorde in China zum Beispiel. Aber das, was mich auch überrascht hat, die hatten ja über 730.000 Fahrzeuge verkauft, dass 10% davon schon Elektroautos waren.
Ja, das ist jetzt bei BMW auch überraschend, weil BMW ja zwischendrin sich eigentlich schon wieder so halb aus dem Elektromobilitätsgeschäft verabschiedet hatte. Aber es ist klar, die Automobilhersteller wachsen schwerpunktmäßig einfach in Asien. Und der asiatische Markt ist noch wesentlich offener wie der europäische. Aber selbst hier in Europa durch auch die Fördermaßnahmen, Sie sehen ja jetzt, dass hier bei uns in Deutschland explizit der E-Mobilitätsanteil rapide ansteigt. Und mir fällt das selber auf der Straße auf. Früher mit meinem Elektroauto war ich einer der wenigen und heute sind doch viele, viele weitere hier in München mit dem Elektroauto unterwegs. Und es hat zunehmend eine Daseinsberechtigung und wird akzeptiert von den Leuten.
Was fahren Sie für ein Elektroauto?
Ich fahre einen ganz kleinen Elektro-Smart und bin ganz glücklich mit dem Auto im Stadtverkehr, weil es für mich nichts Besseres gibt.
Ja, und Parkplätze finden Sie auch leichter wahrscheinlich.
Parkplatz finde ich leicht zum Laden. Die Ladesäulen sind im Moment noch ausreichend für mich vorhanden und kommen halt wendig durch den Stadtverkehr. Also ich möchte nicht mehr mit dem großen Benzinauto durch die Stadt fahren.
Was passiert eigentlich mit Tesla und dann mit der Aktie, wenn all die deutschen Autobauer ihre Elektrofahrzeuge wirklich ausrollen, die sie geplant haben?
Tja, das ist die 100.000-Dollar-Frage. Also dazu muss man natürlich mal von oben drauf schauen und sehen, Tesla war ja, wenn Sie so wollen, der Türöffner für die Elektromobilität. Und Tesla hat ja, würde ich jetzt mal ganz frech sagen, auf Sieg oder Niederlage gespielt, indem sie sich 100% auf Elektromobilität ausgerichtet haben und mal kurz den deutschen Automobilherstellern gezeigt haben, die ja dachten, sie sind uneinholbar vorne, dass man einfach mal schnell so ein Elektroauto bauen kann, obwohl man gar nicht aus der Automobilbranche kommt. Und glaubt, man muss auch ehrlicherweise sagen, jetzt hört man es ja auch von den Gerüchten her, dass zwischendrin auf dem Weg der Elon Musk selber nicht daran geglaubt hat, weil angeblich wollte er ja die Firma auch mal an Apple verkaufen. Aber der hat sich komplett darauf ausgerichtet und im Gegenzug die deutschen Automobilhersteller, die sind lange an der Seitenlinie gestanden und haben halbherzig die Elektromobilität beobachtet und haben vielleicht mal was gemacht, so wie BMW, aber am Ende dann doch dem Ganzen nicht den Glauben entgegengebracht. Man haben viel zu lange an ihren Verbrennungsmotoren festgehalten. So, und auf dem Weg dahin haben sie jetzt auf einmal erkannt, hoppala, die Politik will definitiv die Elektromobilität und die ganze Welt will die Elektromobilität. Und auch China hat einige Maßnahmen ergriffen, wo es den deutschen Automobilherstellern nicht mehr möglich wäre, in China Autos zu verkaufen, wenn sie nicht eine gewisse Elektromobilitätsanteil an ihrer Flotte haben. Und jetzt hatten aber natürlich die deutschen Automobilhersteller ihre Altlasten, weil mit den Verbrennungsmotoren mitzuschleppen, müssen Sie sich vorstellen, das ist wie ein Tanker, den Sie bei voller Fahrt dann umbauen. Man hat ja früher alles, die Automobilhersteller haben mehr oder weniger alles sich zuliefern lassen, haben ihr Know-how auf den Verbrennungsmotor konzentriert. Und jetzt mussten die auf einmal wieder in die Produktion gehen und müssen sich Know-how aneignen, zum Beispiel Batterietechnologie etc. Und das ist natürlich eine lange Reise und da sah es lange Zeit danach aus, dass die deutschen Automobilhersteller das unter Umständen nicht hinkriegen. Und dann aber durch auch mutige Maßnahmen wie eine VW, die sich hinstellt und sagt, wir bauen jetzt nur noch Elektroautos dann und richten alles danach aus, kommen die jetzt natürlich langsam in Fahrt. Und jetzt muss man natürlich sehen, wenn man jetzt dann Tesla vergleicht, also Tesla kam ja gestern lustigerweise mit Zahlen, dann muss man sich natürlich schon die Frage stellen, ist jetzt Tesla überbewertet oder sind die deutschen Automobilhersteller unterbewertet?
Und ist Tesla überbewertet und sind die deutschen Autohersteller unterbewertet?
Also ich würde sagen, Tesla ist überbewertet, als Automobilhersteller. Man muss natürlich fairerweise sagen, Tesla ist ja nicht nur ein Automobilhersteller. Tesla ist ja ein Energiespeicherlieferant. Tesla ist ein Abgasrechtehändler. Und Tesla ist mittlerweile ein Kryptowährungsspekulant oder Investor. Und das muss man natürlich feinsäuberlich aufbröseln. Und der Löwenanteil der Gewinne kommt aus dem Abgasrechtehandel. Das hat durchaus seine Daseinsberechtigung, weil die quasi ihre CO2-Zertifikate an andere verkaufen. Aber dieses Geschäft wird sukzessive abnehmen, weil die anderen mit ihrer Flotte natürlich immer CO2-freundlicher werden. Und was Kryptowährungen bei einem Elektroautomobilhersteller zu suchen haben, das weiß wahrscheinlich nur der Elon Musk. Das ist sehr spekulativ, ist jetzt im Moment im ersten Quartal sehr gut aufgegangen, weil der Bitcoin relativ stark angezogen hat. Aber der Schuss kann auch nach hinten losgehen, wie wir in der Vergangenheit ja schon mal gesehen haben. Also deswegen würde ich ganz klar sagen, für mich ist Tesla überbewertet und kein Investment, weil Tesla hat eine Bewertung von über 700 Milliarden US-Dollar. Da kommt VW auf ungefähr 150 Milliarden US-Dollar. Also da ist ein gewaltiger Unterschied, der in meinen Augen nicht gerechtfertigt ist.
Ein bisschen Zahlenvergleich. Knapp 185.000 verkaufte und ausgelieferte Autos im ersten Quartal Teslas. Im Vergleich zu den anderen Autobauern, kann man den Tesla überhaupt vergleichen? Wenn ich jetzt sage, ich vergleiche hier einen BMW, einen Mercedes, einen Porsche mit Tesla?
Boah, da müssen Sie natürlich mit Autofahrern sprechen, wenn Sie jetzt das Fahrzeug an sich vergleichen wollen. Sie kriegen halt, das merken Sie jetzt schon bei den ersten Elektroautos, Sie kriegen halt da schon deutsche Automobilqualität im Innenraum. Und bei Tesla erinnert mich halt sehr viel, wenn ich in so einem Auto sitze, immer noch an Plastik und nicht an diese Qualität, die man von deutschen Fahrzeugen gewohnt ist.
Das berühmte Spaltmaß dann quasi, ein bisschen
Das
breiter.
berühmte Spaltmaß, die berühmte Lederausstattung etc. etc. Also ich glaube schon, von der Qualität werden die deutschen Automobilhersteller schon sehr, sehr gut da sein. Und auch von der Batterietechnologie, da haben sie sicherlich noch Nachholbedarf. Da hat Tesla definitiv die Nase vorne. Aber was die da momentan investieren und Gas geben, traue ich ihnen zumindest zu, dass sie da aufschließen werden.
Ja, und momentan kann man ja einen kleinen Tesla für einen Bitcoin kaufen. Also das ist schon mal auch interessant,
Ja,
dieser Vergleich.
richtig.
Ja, dann können wir ja noch über die Zukunft reden. Die Zukunft heißt ja, und das machen ja die Elektroautobauer, sie schützen das Klima, heißt Klimawandel und Umweltschutz. Das ist jedem klar. Wir müssen unsere Erde retten, Wir haben ja nur eine. Wie nachhaltig sind denn grüne Investments bei Ihren Kunden wirklich gefragt?
Ja, also ich würde sagen, das kommt sukzessive ins Bewusstsein. Also es ist, man muss sicherlich aufpassen, da gibt es ja immer dieses Greenwashing, wo viele Dinge einen grünen Anstrich kriegen, der nicht tatsächlich grün ist. Und am Ende des Tages ist es auch so, dass viele Investoren bei ihrer Vermögensanlage eine gewisse Rendite brauchen, um sie einen Lebensunterhalt abzusichern, um gewisse Investitionsziele zu erreichen oder Pensionskassen oder Stiftungen, um ihre Zwecke zu erreichen. Deswegen ist das ein Balanceakt, aber man muss ganz klar und deutlich sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Also man kann sehr wohl einen nachhaltigen Ansatz und einen grünen Ansatz haben und trotzdem attraktive Renditen machen. Und gerade in dem Bereich der neuen Energien, die immer mehr auch politisch die Unterstützung kriegen und immer mehr gefragt werden, gibt es natürlich auch viele Innovationen, die für die Zukunft große Entwicklungen versprechen und dementsprechend diese Firmen auch vielleicht in der jetzigen Phase ein bisschen spekulativer sind, aber dafür auch wesentlich höhere Ertragserwartungen versprechen.
Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock soll ja ihre Partei als Kanzlerkandidatin jetzt in den Bundestagswahlkampf führen. Okay, die Grünen-Kanzlerkandidatin will erreichen, dass Deutschland international gesehen wieder zum Vorreiter beim Klimaschutz wird. Was heißt das jetzt für die Börsen und ist Deutschland reif für eine grüne Kanzlerin?
Na gut, also was heißt das für die Börsen? Ich meine, ich würde jetzt mal als erstes antworten, dass der Rest der Welt das herzlich egal ist, wenn wir eine grüne Kanzlerin haben, also der restlichen Börsen der Welt egal ist, wenn wir eine grüne Kanzlerin haben, weil deswegen steigt und fällt in New York kein einziger Aktienkurs. Aber für Deutschland hat es schon Auswirkungen. Also ich habe die Befürchtung, dass wir einer grünen Kanzlerin und einem grünen Regierungsteam nicht unbedingt die Wirtschaftskompetenz zusprechen können, die wir brauchen. Also man muss ganz klar erkennen, Deutschland hat die letzten Jahre wenig für ihre Zukunft getan, hat eine Sonderkonjunktur durch die Exportentwicklung bekommen und das übertüncht etwas, dass das Land dringenden Renovierungsbedarf hat. Auf der anderen Seite, eine Regierungsbeteiligung der Grünen ist unbedingt wünschenswert, weil letztendlich diese Thema der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes extrem wichtige Themen sind und die einfach auf der politischen Agenda noch mehr verankert gehören und mehr ins Bewusstsein gerückt werden. Und da sind auch manche Dinge vielleicht unbequem und deswegen muss man da aber diese Wege gehen, so wie die Elektromobilität man lange vor sich hergeschoben hat und jetzt doch mal endlich den Weg gegangen ist und der langfristig auch sicherlich erfolgreich sein wird. Und deswegen hätte ich etwas Sorgen mit einer grünen Kanzlerin, weil ich glaube, dass die Wirtschaftsthemen zu kurz kommen und letztendlich die sind Voraussetzung, damit wir uns auch den Klimaschutz und alles andere erreichen, weil ein Land, das wirtschaftlich in der Abwärtsbewegung ist, das misst dann sukzessive dem Klimaschutz immer weniger bei, wenn es nur darum geht, seinen Wohlstand wieder zu verbessern oder sein Überleben zu sichern. Im Umkehrschluss, ein Land, dem es gut geht und das einen gewissen Wohlstand hat, das kann sich viel mehr um diese Themen wie Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften kümmern. Deswegen, das eine gibt das andere und das muss Hand in Hand gehen. Und eine Regierungsbeteiligung der Grünen wäre aus meiner Sicht absolut wünschenswert. Eine Regierungsführung sehe ich schwierig.
Okay. Die Grünen wollen ja unter anderem durchsetzen, dass Deutschland ab 2030 seinen Strombedarf vollständig aus erneuerbaren Energien deckt. Der CO2-Preis soll jetzt bei 60 Euro pro Tonne beginnen und dann planbar ansteigen. Okay, aber um das zu erreichen, braucht man ja Technologie, da braucht man die Wirtschaft und das würde doch wieder Arbeitsplätze schaffen. Also eigentlich so einen grünen Schub, wie es jetzt mit der Digitalisierung passiert, dann vielleicht mit der Technik nochmal, mit der Energietechnik?
Ja, das sehen wir ja auch teilweise schon. Schauen Sie nur mal die Windkraftfirmen an, schauen Sie die Bereiche der ganzen Energiegewinnung an. Also das verlagert sich vieles und nochmal, deswegen sage ich ja auch, das muss Hand in Hand gehen und das eine schließt das andere nicht aus. Also das sehe ich genauso, wie Sie gesagt haben.
Man, die Frage ist ja auch mit Augenzwinkern, kann ein Mann auch Kanzlerin? Egal, wer in den Bundestag kommt, wird er vermutlich an den Steuerschrauben drehen müssen, um die ganzen Corona-Hilfsgelder wieder einzusammeln?
Ja, da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Also die Frage ist, wie man das Ganze steuert. Und wenn ich schaue, was wir für Rekordeinnahmen haben und wie dem zeitgleich die Rekordausgaben gestiegen sind vor Corona, Und wir haben uns aber in unserem Land nichts für die Zukunftsinvestitionen getätigt. Dann stelle ich mir schon die berechtigte Frage, wo ist denn das ganze Geld eigentlich hingeflossen? Und das muss beidseitig gehen. Also wir werden um punktuelle Steuererhöhungen nicht rumkommen, aber eine sinnvolle Verwendung der Steuermittel, das steht an erster Stelle und da wäre sehr, sehr viel möglich. Und in Zeiten, wo eine deutsche Bundesanleihe mit minus 0,3% notiert, als Verzinsung hat, kann man sich natürlich viele Dinge leichter leisten, als in Zeiten, wo man 4, 5 oder 6% Zinsen zahlen muss. Und dementsprechend gehört eine intelligente Ausgabenpolitik kombiniert mit einer vernünftigen Steuerpolitik. Aber nur Steuererhöhen des Erhöhungswillens ist verkehrt der Ansatz. Da gibt es auch ganz klare Studien dazu.
Herr Reuß, herzlichen Dank und eine Nebenbemerkung am Rande fand ich wirklich gut, wo Sie sagen, Deutschland ist reparaturbedürftig. Ja, das ist mir jetzt gerade wieder klar geworden. Jeder, der zum Beispiel von der Autobahn Österreich Richtung Passau fährt, dann auf die A3, der weiß spätestens dann, wenn er die A3 erreicht hat, okay, jetzt bin ich wieder in Deutschland, jetzt holpert wieder die Autobahn.
Ja, es ist leider so, wir haben zu lange über unsere Verhältnisse gelebt. Und jetzt muss man dringend Investitionen in die Zukunft tätigen und unser Land wieder ein Stück weit reparieren.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.